Ich soll euch Grüße ausrichten von Kurt Pflug. Die meisten erinnern sich an Kurt Pflug, nicht? Also herzliche Grüße von ihm. Im Namen von der Elfriede. Ja. Bitte. Ja, ihr Lieben, das Lied oder etwas zum Lied Mose, ein paar Gedanken. Ich denke, dass, oder die Erfahrung zeigt, dass in vielen christlichen Gemeinschaften oder Gemeinden, auch in Kirchen, die Bedeutung und die Stellung Israels, auch der Juden, oft ein bisschen zu kurz gekommen ist, im Laufe der Geschichte ab dem 4. Jahrhundert total und sehr zu kurz, wenn dann bekannt, meistens im negativen Sinn. Immer wieder macht man die Erfahrung, dass Menschen oder Prediger sagen, ja, das Thema Israel-Juden, das ist für uns eine Randfrage. Das ist für uns nicht so wichtig. Andere sagen, da wir keine Beziehung haben zu Juden direkt, also wir wollen auch die Zeit nicht vergeuden, uns damit zu fassen. Andere sagen, das ist ein seit Jahren aktuelles Streitthema, lassen wir das, wir wollen unsere Gemeinden nicht beunruhigen mit solchen Sachen. Ich habe den Eindruck, wenn Menschen Israel vergessen oder auch die Juden vergessen, zurückstellen, und das können Prediger sein, Pfarrer, Schriftgelehrte, Bischöfe, Päpste, Synodalräte, Kirchenräte und was wir an Christlichem haben, Vereinigungen, Allianzen. Ich habe den Eindruck, dass wir uns dann eigentlich mit denen verbünden, mit den Mächten der Finsternis, die in teuflischer Verschwörung eine Absicht haben, nämlich den Heilsplan, die Heilswege und Heilsziele Jahwes zu vernichten, zunichte zu machen. Wir wissen, das gelingt zwar nicht, aber es könnte etwa dahin gehen. Im Psalm 2 schreibt uns der Psalmist: Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Wir könnten hier auch einfügen die Kirchen. Es treten auf Könige der Erde und Fürsten, also solche, die etwas zu sagen haben, und tun sich zusammen gegen Jahwe und seinen Maschiach, seinen Gesalten, nicht? Manche beziehen das auf David, den Gesalten, aber ich, wie viele Brüder das auch sehen und Schwestern, ist hier der Messias gemeint, der Maschiach. Also sie stellen sich gegen den Vater und seinen Messias. Und im Psalm 83, die Verse 5 und 6, da schreibt uns der Psalmist: Ja, sie sprechen, kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen, sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Und wenn man die Geschichte des Kirchentums betrachtet, muss man wahrlich sagen, sie haben einen Bund geschlossen ab dem 4. Jahrhundert und die Auswirkungen waren grässlich. Nun, Gott wird das Ganze beurteilen. Aber heute leben wir, wir sind jetzt dran und dürfen auch sagen, parallel gibt es viele Gruppierungen, Gemeinschaften, Kirchen, die ein Interesse nun an Israel zeigen, auch an den Juden. Ich bekomme monatlich so 5 Schriften zugeteilt, die ich nicht bestellt habe, zugeschickt. Kirchen, die evangelische Landeskirche, irgendein Sektor, die jeden Monat, alle 2 Monate eine Zeitung rausgeben. Und die ist höchst interessant. Und erstaunlich, was in gewissen Bereichen auch der Landeskirchen an Aufbrüchen da ist in Bezug auf Israel und wie die immer mehr zurück zu diesen Quellen orientieren, so, sage mal hin orientieren. Dann auch Schriften aus freien Werken, zum Teil wissenschaftlich, zum Teil eben rein auf die Bibel fixiert und zum Teil beides. Und wenn ich denke, was ich in den letzten Jahren an Büchern zugeschickt bekommen habe, ohne dass ich sie bestellt habe, über Israel, das ist so eine Palette. Höchst interessant, nicht? Und es ist schön, wenn wir darin ackern dürfen und müssen ja immer alles am Wort prüfen und jeder wird da unterschiedlich geführt, aber wir können ja nicht irgendwas lesen und schlucken, das haut nicht hin. Auf jeden Fall hat Israel immer schon eine Sonderstellung gehabt. Nun lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 5, und sie singen ein neues Lied. Da ist zuerst mal von einem neuen Lied die Rede. Auch ein paar Kapitel weiter, Kapitel 14 von der Offenbarung, im Vers 3, da lesen wir auch, und sie singen ein neues Lied. Also zweimal wird gesagt, und sie singen ein neues Lied. Und dann im Kapitel 15, Vers 3, ist uns gesagt, und sie singen das Lied des Mosche oder des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Hier, und das fällt uns auf und erstaunt uns, sind also zwei Lieder genannt, das Lied Moses und das Lied des Lammes. Ich denke, das hat ja auch seine tiefe Bedeutung. Es ist erstaunlich, dass hier ein anderes Lied, das Lied des Mose, einfach erwähnt ist und das sogar neben dem Lied des Lammes. Ich bin überzeugt, und das sind auch ja, hört man auch in Diskussionen, Gesprächen, wenn hier solches erwähnt ist in diesem Kontext, in der Offenbarung, da geht es ja wirklich um die ganze Welt, da geht es um Israel, da geht es eigentlich um alles in der Offenbarung. Und hier drinnen wird das Lied des Moses zitiert oder angeführt, es wird gesungen, dass hier uns Gott auch die Stellung Israels in allem Gesamten, das auch von Israel spricht, besonders hervorheben möchte. Wir wollen mal einen Blick in dieses Lied Mose hineinwerfen, im 5. Buch Mose, Kapitel 32, ist uns dieses Lied übermittelt. Vorher wird Mose aufgefordert im vorigen Kapitel, dieses Lied niederzuschreiben. Und zwar im Kapitel 31, Vers 14, und Jahwe sprach zu Mose, siehe, deine Tage sind herangekommen, dass du sterben wirst. Rufe Josua und so weiter. Im Zelt der Begegnung empfangen sie gleichsam das Lied, das sogenannte Lied, das dann als das Lied Mose bezeichnet wird. Und im Vers 18 heißt es, und nun schreibt euch dieses Lied auf und lehret es die Söhne Israel. Und Mose gehorcht, es wird getan. Und dann fangen wir im Kapitel 32 an, dieses Lied zu lesen. Und Israel musste dieses Lied lernen. Warum sollte Israel dieses Lied lernen? Nun, dieses Lied enthält die ganze Geschichte Israels. Dieses Lied enthält die Gegenwart, also die Hörer der damaligen Zeit, als sie das Lied lernen mussten, ihre gegenwärtigen Tage, die sie erlebten und erlebt hatten, die Vergangenheit, aber auch die ganze Zukunft. In diesem Lied Mose ist alles enthalten. Und wir sehen niemand mehr als Gott selbst, Jahwe selbst, hat am meisten von Israel gepredigt und gibt uns in diesem Lied Mose die ganze Geschichte gleichsam, die ganze Heilsgeschichte zusammengefasst wieder. In einer zusammengefassten Weise wieder. Nun sind wir uns bewusst, als Jahwe Israel dieses Lied gab, war sich Israel bewusst, so wird es sein. Jahwe hat ganz bewusst, ganz klar und deutlich gesagt, so wird mein Volk sein durch die ganze Geschichte hindurch. Also als Jahwe Israel erwählte, wusste er, dass es durch die ganze Geschichte hindurch ein verstocktes, störrisches, unmögliches, rebellisches und immer wieder schreiendes und dann, wenn es im Gericht ist, wieder schreiend, wieder Erbarmen entgegennehmen und dann wieder Götzendienst treiben, dann wieder schreien, wenn sie furchtbare Strafe erleben und dann wieder und so geht's weiter. Also als Jahwe sich dieses elende Volk, das Schlimmste unter allen Völkern, da müssen wir auch ein bisschen barmherzig sein, das Elendste, erwählte, wusste er um die ganze Geschichte. Und das geht dann aus diesem Lied, wir wollen mal ein bisschen reinschauen, hervor. Und das Interessante ist, gleich im ersten Vers, dass hier die ganze Welt, der ganze Kosmos angesprochen wird. Also Mose sagt, horchet auf, ihr Himmel, ihr himmlischen Örter, nicht? Ich will reden und die Erde höre, also alles, was auf diesem Globus ist, höre die Worte meines Mundes. Wie Regen träufle meine Lehre, wie Tau riesele meine Rede, wie Regen schaue auf frisches Grün und wie Regen güsse auf welkes Kraut. Das ist gewaltig, wie das formuliert ist. Welche Intensität das bekommt, was Mose hier als Wort vom Vater empfängt und was dann als Lied gesungen werden soll. Lieder vergisst man weniger schnell. Wenn man etwas in Liedform weitergibt, dann bleibt es viel besser haften. Und dann sagt er, denn den Namen Jahwes rufe ich aus. Also wie wir in der Einleitung gehört haben heute, denn den Namen Jahwes rufe ich aus. Mose war ein gehorsamer Mann. Gebt Ehre, oder wir haben ja in diesen Tagen den Vers in den ersten Tagen auch einige Male gelesen. Gebt Größe unserem Gott. Der Fels, vollkommen ist sein Tun und alle seine Wege sind recht. Was darin enthalten ist, dieses Bild vom Fels, Jahwe kann von niemandem weggestoßen und weggeschoben werden. Wenn manche sagen, ja das Böse, Jahwe und das Böse sind auf gleicher Ebene und streiten miteinander, ist das eine gotteslästerliche Sache. Jahwe ist nie auf der Ebene des Teufels zu finden. Verstehen wir? Jahwe muss mit dem Teufel nicht kämpfen und ringen. Nein, Jahwe ist viel höher. Nicht, das ist dieser sogenannte Dualismus, die Esoterik, die wir in den Freikirchen sehr stark vorfinden. In den Freikirchen wird ja immer gesagt, der Teufel kämpft mit Gott und Gott mit dem Teufel, aber am Schluss ist halt der Teufel doch Sieger, weil er 97% in der Hölle hat über Adam, nicht? Und nur 3% gläubig werden. Es ist also noch schlimmer als die Gnosis und die Esoterik, dieses Denken, aber das ist überall in den Freikirchen anzutreffen. Nein, hier wird gesagt, und das Bild, der Begriff Fels, Bild von Fels in Israel, hieß ein unerschütterliches, starkes, festes, massiv, unverrückbar. Nicht? Unverrückbar. Und das heißt auch mit anderen Worten, was dieser Jahwe sich vornimmt, das kann kein Geschöpf. Und wenn alle Dämonen zusammen und alle Fürsten und Größen und alle Kirchen der Welt zusammen dagegen angehen, wie jetzt in Bezug auf die Juden, nicht? Ganze Kirchengeschichte, es nützt ihnen nichts. sie gehen daran kaputt. Nicht? Ja. Also, und alle seine Wege sind recht. In manchen Übersetzungen heißt, alle seine Wege sind Urteil. Es entgeht nichts seinem Wissen und der entsprechenden Beurteilung und dem entsprechenden Gericht. Aber immer in Bezug zum Fels Heil, immer zur Errettung. Es wird in die Festigkeit hineingenommen. Ein Gott der Treue und ohne Trug, ein Gott der Wahrheit, könnte man auch sagen, gerecht und gerade ist er. Es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Also, das haben ja die Wüstenwanderung gemacht, da haben sie etliches erlebt. Dass sie nicht seine Kinder sind oder sein wollen, das ist ihr Schandfleck. Das hat ihm Yahweh wehgetan. Denn dann heißt es gleich weiter, wollt ihr so Yahweh vergelten, törichtes Volk und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater? Yahweh ist dein Vater, nicht so schön. Und sie wollten nicht seine Kinder sein. Sie verleugneten den Vater. Immer dann, wenn sie zu Götzen gingen oder wenn sie den Namen Yahweh nicht nennen wollten, dann war das ein Zeichen, wir dienen lieber den Götzen. Du bist uns zu gefährlich. Du bist uns zu mächtig, zu stark. Na, wir wollen lieber unabhängig von dir sein. Wie alle Völker, wir wollen unsere Götzen haben. Wir wollen keinen Vater haben, keinen Yahweh. Also ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen, in einigen Übersetzungen, der dich gezeugt hat. Er hat dich gemacht und dich bereitet. Denk an die Tage der Vorzeit, gib Acht auf die Jahre von Generationen und so weiter. Wir wollen jetzt da nicht alles lesen. Aber wenn man das so durchliest, im Vers 12, und kein fremder Gott war mit ihm. Nicht? Kein fremder Gott war mit ihm. Mit seinem Augapfel Israel, nicht? Er hat sie so herausgeführt gehabt, aber dann heißt es im Vers 15, da wurde Jeschurun, nicht, ist eine Bezeichnung, der Rechtschaffene, Ehrenname für Jakob, fett und schlug aus. Da wurde, und er verwarf den Gott, der ihn gemacht, und verachtete den Fels seiner Rettung. Und dann Eifersucht. Sie reizen Gott mit anderen Göttern, das heißt, sie setzen das Vertrauen auf ihre eigenen Gedanken, auf Götter anderer Völker und ein Hin und ein Her, und so weiter. Sie kommen in die Gerichte, sie opferten sogar den Dämonen und er will sein Angesicht vor ihnen verbergen für eine Zeit. Das heißt, er schickt sie, lässt sie gehen in die Gerichte und so weiter. Im Vers 30, wie könnte einer 1000 jagen und 2 10.000 in die Flucht schlagen, wenn nicht deshalb, weil ihr Fels sie verkauft und Yahweh sie preisgegeben hat. Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels, so haben unsere Feinde selbst geurteilt. Das ist eigenartig. Immer dann, wenn Gott sie gehen lässt, Yahweh, dann werden sie von anderen Völkern geknebelt, ausgebeutet, geplagt. Das ist einfach ein Gesetz, eine Ordnung und so weiter. Vers 39, seht nun, dass ich es bin, und kein Gott neben mir ist. Also es gibt niemanden neben ihm. Ich, und das ist jetzt eine gewaltige Aussage, wir werden ab morgen auch ein bisschen darüber Gedanken machen, woher das Böse, was soll das Ganze, ist ja nichts Unbekanntes. Aber wenn er sagt, seht nun, und das haben die Juden gesungen damals, man höre, was sie da singen, seht nun, dass ich ich es bin und kein Gott neben mir ist, ich töte und ich mache lebendig. Also die Auferstehung ganz klar bezeugt. Ich zerschlage und ich heile. Er zerschlägt und er heilt, und es gibt keinen, der aus meiner Hand errettet. Also, es fällt uns da Römer 8, 28 ein. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alles zum Besten mitwirkt. Also nie kann jemand hier etwas ändern. Aber Gott benutzt immer Menschen und Umstände, dass wir aus einer Situation wieder rauskommen. Oft sind es Ungläubige und wir danken ja den Menschen dann, aber bedenken wir, und das sollte Israel verstehen, es geschieht nichts an Errettung, an Hilfe, an Heil, im Kleinsten in unserem Leben. Für die, die er erwählt hat, verstehen wir, ist immer alles direkt gewirkt durch diesen Jahwe, weil der Name Jahwe heißt, wie wir gehört haben, ich bin da, ich bin der alle Zeit mit dir Seiende, Tag und Nacht und sekundlich, nicht? Immer, ich bin der Seiende und immer der Jetzt Seiende, nicht der Morgen und Übermorgen, nicht? Weil wir denken ja oft, das wird morgen sein und grübeln herum, was wird in einem Jahr sein, da ist Gott nicht, sondern er ist immer jetzt. Heute, nicht? Darum, wenn wir uns Sorgen über die Zukunft machen, ist Gott nicht mehr da. Also da haben wir ihn nicht. Und da gehen wir oft kaputt dran, weil wir allein sind, nicht? Aber im Heute ist er da, das ist sein Name. Und darum sagt er Israel, und Israel sollte das auch verstehen lernen, wann immer und wie immer du Hilfe erlebst, ich bin's. Aber er benutzt Menschen, Umstände, manchmal sogar ein Tier. Wenn ich an den Barry denke, wie viele Menschen der gerettet hat in den Gletschern, ja, das hat Gott für den, der unter seiner Erwählung steht, der kann dies dann glaubensmäßig auch beanspruchen und gibt so diesem Gott dann auch die Ehre, nicht? Weil er das glaubt, es hört sich kindisch an. Das kann man ja nicht einfach jedem Menschen sagen, aber es ist tatsächlich so und darin ehren wir eben den lebendigen, wahren Gott. Das ist Leben. Leben, nicht? Ja, auf jeden Fall, liebe Geschwister, ist in diesem Lied eigentlich die ganze Geschichte Israels dargestellt. Und wenn man sagt, ja, Gott hat nicht, oder Israel hat sich Gott aus der Hand gelebt, aus seinen Ordnungen hinausgelebt, ha ja, Gott hat gesagt, jetzt reicht's für immer, jetzt ist Schluss. Ist das sehr menschlich und irdisch gedacht. Nein, Gott wusste also, wie sein Volk, erwähltes Volk, die ganze Geschichte, solange die Menschheit existiert, leben würde. Und im Bild vom verlorenen Sohn oder barmherzigen Vater wird uns eigentlich das bestätigt, wenn wir einen kleinen Sprung rüber zu Lukas machen. Lukas Kapitel 15, die Verse 11 und folgende. Wir gehen jetzt das Gleichnis vom barmherzigen Vater oder verlorenen Sohn jetzt nicht im Detail ein. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr hier mal auch darüber geredet. Aber hier wird uns dieses Wesen, das eigentlich Mose darstellen wollte, ausdrücken wollte, was Gott selbst ja dem Mose und dem Josua aufs Herz gegeben hat, auch wieder dargestellt. Mit dem zweiten Sohn, der davonläuft. Der Vater wusste das nicht. Ist ja dargestellt, der Sohn geht, er hat die Frechheit, vom Vater noch ein Erbe zu verlangen. Dabei hätte der Vater gesagt, sagen können, dir steht überhaupt nichts zu, du Grünschnabel, nicht? Halt mal deinen Mund, dann pack dein Köfferchen und hau ab, nicht? Aber wie das hier geschildert ist, ist unvorstellbar. Der Vater gibt ihm sogar das Geld, das er dann verhuren kann. Er hätte sagen können, nö, das Geld gebe ich ihm nicht, das wird er bei den Huren dranjagen. Nö, der Vater sagt, okay, er gibt ihm das Geld. Nicht, das drückt ja auch die Liebe Gottes aus, er lässt gehen, er zwingt niemanden. Hier geht es ja immer um den Bereich der Erwählten, nicht? Der Herausgerufenen, Erwählten und Herausgerufenen. Gerade die, weil die ja in seiner Nähe sind, die den Vater kennen, und der Vater sie die lässt er einfach gehen. Er hilft ihnen sogar ein bisschen nach. Warum? Weil er weiß, und wenn er ganz kaputt gegangen sein wird mit seinem Ich und Ego, dann wird meine Gnade wirksam sein, also sie wird immer wirksam und wird ihn zurückbringen. Nicht? Des Vaters Liebe geht hier in diesem Gleichnis, er endet ja bei den Schweinen und niemand gibt ihm die Schoten der Schweine, die er gerne gegessen hätte. Die Liebe des Vaters geht über diesen Zustand, dieses Geschehen hinaus. Und als er dann fix und fertig war, war er nicht einfach fix und fertig tot, sondern da ging er in sich. Und das heißt, die Liebe Jahwes geht immer über alles Unglück, Leid und Elend hinaus, geht immer weiter hinaus und holt zurück. Nicht? Kann man das verstehen? Ich denke schon. Wir haben es jetzt sicher alle schon mit solchem befasst. Und dann sagt der Sohn, ich will mich aufmachen und zurückgehen zu meinem Vater. Und was macht er? Kennen wir alle auch. Er sagt den Knechten, holt das beste Kalb, den besten Ring, die besten Schuhe. Heute feiern wir. Denn dieser, mein Sohn, war tot. Er war im eigenen Sinn und in nicht mehr hören auf Gott kaputt gegangen. Jetzt ist er zurückgekommen. Lasst uns feiern. Und was uns schon als Kinder immer sehr beeindruckt hat, kein Vorwurf. Da kann man wütend werden, wenn man ein starkes Gerechtigkeitsempfinden hat. Ja, das sind wir Menschen. Aber Gott ist eben anders. Dieser Mann hat nicht auf Kosten der Gnade gesündigt. Daran hat er gar nicht gedacht. Verstehen wir? Es gibt niemanden, meines Erachtens, meine ich, der auf Kosten der Gnade sündigt. Niemanden, der den himmlischen Vater kennt, der wird nie auf Kosten der Gnade sündigen. Ich meine nicht damit, Fehler haben wir alle, Dummheiten machen wir alle, aber so weit gehen, mit der Hölle zusammenwirken gleichsam, bis fast nichts mehr da ist. Und wir verstehen ja den älteren Bruder, dieses Gleichnis kann man unterschiedlich auslegen, der kommt ja dann auch heim und sagt, so, was soll das Ganze? Also der Vater hat in seiner Freude sogar vergessen, den älteren Bruder zu informieren. Der kommt dann, nachdem er seine Arbeit, sein Arbeitspensum, das er wahrscheinlich jeden Tag erfüllt hat, heimkommt, hört Musik, Tanz. Ah ja, was soll das? Und was sagt der Vater zum Eltern? Dieser, dein Bruder, war tot. Jetzt lebt er wieder. Das ist meine Gnade. Komm, feiere mit. Und Paulus greift das ja auch auf im Römerbrief, Kapitel 5. Römer Kapitel 5, wenn er schreibt, im Vers 20, B, wo aber die Sünde überströmend geworden, da ist nichts mehr zu machen. Da kann Gott nichts mehr machen. Stimmt das? Nee. Da ist die Gnade noch überströmender, überschwänglicher geworden. Nicht? Ich finde das, als hätte ich bald gesagt, nach unserer Art, ich finde das verrückt. Stellt euch einmal vor, genau das ist das Wesen des Vaters. Das hat der Vater dem Mose geoffenbart. Nicht? Das bin ich. Ich töte, ich lasse in den Tod gehen. Wie der Schweinejunge, hätte ich bald gesagt, wie der zweite Sohn. Aber ich hole zurück, dass er zurückkommen kann. Das ist mein Wesen und das ist das einzige Wesen. Die Götter und Götzen sind Menschenmörder. Sie machen den Menschen kaputt. Aber ich bin mehr als alle Götter und Götzen. Dort, wo aber die Sünde überströmend geworden ist, die Gnade noch überschwänglicher geworden. Und das will meines Erachtens das Lied Mose auch ausdrücken. Im ganzen Zusammenhang. Israel geht diesen Weg, nicht? sichtbar habe, immer wieder, immer mehr. Das sieht Gott. Aber er hat sich nicht an den Gehorsam oder das Verhalten Israels gebunden. Und darum sagen wir ja, dass Gott verschiedene Bünde oder Bündnisse geschlossen hat, je nachdem wie man zählt, 7 oder 8 oder 9. Aber ein Bund ist mit Noah geschlossen worden, sonst alle Bündnisse nur mit Israel. Bis zum letzten Buchstabe der Bibel. Kein Bund ist irgendwo mit Heiden geschlossen worden. Das finden wir nicht in der Bibel. Und dann hat Gott Bünde geschlossen oder Bündnisse gemacht, die waren bedingt, so wie der Sinai-Bund, wir haben gestern davon gesprochen, den konnten sie brechen. Der war zweiseitig. Das nochmal in Erinnerung rufen. Wenn sie einen Bund gebrochen haben, dann hat sich Gott immer auf den Bund mit Abraham berufen, nicht? Uns gestern kurz angedeutet, wenn ich vielleicht mal kurz hinweisen darf, auf das erste Buch Mose, Kapitel 15, da können wir diesen einseitigen, unbedingten Bund, ein Bund, der ist unbedingt, nicht? Den konnte Israel nicht brechen. Warum? Weil Gott ihn allein geschlossen hat, mit sich selbst. Nicht? Er hat Israel draußen gelassen. Warum? Weil er wusste, sie werden die Bünde nicht halten. Und darum hat er eben unbedingte Bünde geschlossen, wie hier mit Abraham, und bedingte, die Israel brechen konnte. Aber diesen Bund mit Abraham nicht. Und das ist ja hier geschildert, wir wollen da nicht alles lesen, aber es heißt so schön in Vers 12, ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 12, und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, schreckendichte Finsternis überfiel ihn, und er sprach zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird, in einem Land, das ihnen nicht gehört, und so weiter. Und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang, und so weiter. Also Abraham ist einem tiefen Schlaf verfallen, nachdem die Tiere zerteilt waren. Davor wird berichtet, was Gott verlangte für diesen Bund. Er hat die Tiere geteilt, zweigeteilt. Das war damals so Sitte im Orient. Man hat einfach Tiere zweigeteilt und rechts und links aufgestellt, und die beiden Bundespartner gingen mitten hindurch. Dann galt der Bund, war noch verbunden mit einigen Ritualen. Nun lässt Gott Abraham in einen tiefen Schlaf fallen und er geht allein durch. Das ist Liebe, nicht? Liebe, weil er weiß, was die Geschöpfe sind, seine Geschöpfe, was für Gebilde oder Gemächte, nicht? Und das Lied Mose drückt die ganze Heilsgeschichte, aber auch die totale Liebe Jahwes aus. Vor allem Höhepunkt: Ich töte. Und das ist nicht das Letzte. Nicht in den Freikirchen sagt man, wenn jemand in der Sünde stirbt, kommt er in die Hölle, ist er tot, und dann kommt er niemand. Niemand mehr hat Zugriff. Nee, Gott sagt: Und ich mache wieder lebendig. Er holt sich alles zurück. Und Paulus hat uns das ja in einer wunderbaren Weise dann noch entfaltet, nicht? So gewaltig. Jetzt wollen wir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir, und das sagen wir nicht etwa in überheblichem Sinn, sondern weil wir von dir ja erwählt und herausgerufen sind, den Zusammenhang des Liedes von Mose verstehen dürfen. Und dich rühmen, weil wir wissen, wie du bist. Wir danken dir, dass wir dir auch das Lied des Lammes singen dürfen. Ein wunderbares Lied, wie es in der Offenbarung uns dargelegt ist. Du allein bist mächtig. Du allein hast alles in Händen, und du hast uns in deinem geliebten Sohn Jeschua dein Wesen geoffenbart. Hast du uns unterwiesen, wie wir glauben sollen, wie wir dir vertrauen sollen, so wie er. deine Ehre suchen, Vater, wie unser lieber Yeshua. Denn du bist einzigartig, einmalig. Da verschlägt es uns manchmal die Sprache. Bitte, Vater, im Namen unseres Heilandes bitten wir, weil er es so gewünscht hat, erbarme dich unser und hilf uns, dass wir dir wirklich alle Ehre geben, gemäß dieser Lieder. Wir dürfen jetzt schon das Lied des Lammes singen. Wir dürfen es als Erstlinge singen. Und wir dürfen wissen, denn das Lied des Mose zeigt uns, wer du bist. Danke, Vater, dass wir in dieser frohen Gewissheit diese irdische Tage leben dürfen, leben können. Und du gehst mit jedem von uns durch alles hindurch, in schweren Zeiten, aber auch in guten Zeiten. Du bist da und hast uns in deinem Sohn noch mehr, gleichsam noch mehr von deiner Gegenwart geschenkt. So befehlen wir dir diese Nacht an und auch alle, die krank und leidend sind, die wir kennen, die uns nahestehen, alle, die in Nöte haben, die vor gleichsam verschlossenen Türen sitzen oder stehen, in deren sind viele. Du kannst aufmachen, wo Menschen und Umstände verschlossen haben. Im Blick auf dich, im Vertrauen auf dich machst du auf, denn niemand kann endgültig und definitiv etwas zumachen. Du kannst immer öffnen, weil deine Liebe immer weitergeht. So sei dein Name gelobt und gepriesen im Namen unseres Heilandes Yeshuas. Amen.